Guten Abend, meine Damen und Herren.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier einen Vortrag halte, und der heutige Vortrag ist auch ein bisschen, soll ein bisschen Reklame für meine Seminare sein, weil ich seit Jahren in dieser Richtung arbeite. Ich bin ärztlicher Mitarbeiter in der Panorama-Klinik in Scheidegg. Geschieden und neu verheiratet, habe einen großen Sohn, das zu der eigenen Geschichte. Und mich beschäftigt halt über das Familienstellen seit Jahren das Thema, was eigentlich Bindung ausmacht in Paaren, bei Paaren, wie das zu verstehen ist. Und Herr Müller hat schon gesagt, ich werde das versuchen, aus einer systemischen Sicht darzustellen, und das ist auch der Erfahrungsbereich, den ich mitbringe. Als ich die Literatur durchgeschaut habe für diesen Vortrag, da ist mir eigentlich Angst und Bange geworden, was ich hier vorhab. Also Sie verstehen, dass ich nur ganz fokussiert diese Geschichte angehen kann. Ich habe hier ein paar Literaturhinweise gegeben. Für mich sehr wichtig war der Jörg Willi. Das ist einer seiner letzten Bücher, Psychologie der Liebeskoevolution. Es gibt noch andere von ihm. Karin Grossmann, die beiden Grossmanns, eine sehr lange Beobachtungszeit, die wirklich beobachten konnten, wie Kinder geprägt werden und wie sich das später dann im Erwachsenenalter darstellt. Dann, was die Liebe stark macht, das ist allerdings ein ziemlich rationales Ding. Und was ich von einer Bekannten, worauf ich aufmerksam gemacht wurde, das ist dieses Psychologie heute kompakt, Familienleben, sind ein paar sehr, sehr interessante Artikel drin, die auch die systemische Seite betrachten. Vielleicht sollte ich kurz zur Einführung sagen, wie ich in der Paartherapie vorgehe. Ich mache das meistens so, dass ich das Paar einlade und dass ich mich mit ihm und ihr zunächst mal im Einzelnen auseinandersetze und dann mit beiden, um zu verstehen, wie das Wir funktioniert. Da komme ich später noch drauf. Und dann lade ich Sie zu einem meiner Seminare ein. Und bei diesen Seminaren machen wir das dann so, dass jeweils der eine und der andere seine Ursprungsfamilie, seine Familienkonstellation darstellt und damit auch die Bindungsmuster und die Stellung, die er oder sie in der Ursprungsfamilie hatten. Und das zeigen sie sich sozusagen offen beide, wobei ich sie in seine Aufstellung einlade, damit sie auch ein Gefühl vielleicht davon bekommen kann, wie sich das für ihn angefühlt hat und umgekehrt. Und da passiert Erstaunliches. Es ist für mich oft erstaunlich zu sehen, wie wenig die Paare voneinander eigentlich wissen. Und durch diese Arbeit, die wir da machen oder die ich da mache, ist es oft wie ein Schuppen von den Augen fallen. Weil die Idee an der ganzen Geschichte ist, dass wir natürlich keine anderen Beziehungen aufbauen können, wie die, die wir kennen. So, das zu dem praktischen Teil. Und nun möchte ich, also dieses Themenpaar, was trennt, was zusammenführt, werde ich jetzt nicht so streng getrennt abhandeln, sondern jeweils bei den Themen mit erwähnen. Die erste und entscheidende Frage ist ja, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte die Paarbedingungen Und das, was Paare, was Menschen voneinander wollen in der Partnerschaft, sehr verändert haben. Meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass sich Paare nicht mehr wegen eines Geschäftes oder wegen eines Bauernhofes bindet, sondern dass sich die Paare finden, offensichtlich, weil es darum geht, dass wir aneinander Mensch werden. Also nach dem Motto, ich habe was, was du nicht hast, und du hast etwas, was ich nicht habe. Und das ist sehr unterschiedlich, das muss man sagen. Und wir haben uns gefunden, dass wir aneinander ganz werden können. Und nicht mehr, es geht auch nicht um die Kinder und es geht auch nicht um die Sexualität, das sind alles, ist alles Beiwerk. Also es scheint so zu sein, dass sich Paare in zunehmendem Maße unter diesen Bedingungen suchen. Sie wissen, dass es in anderen Kulturen so ist, dass die Eltern das bestimmen. Wir waren vor Jahren in Sri Lanka und haben dort mit den Leuten gesprochen, da ist es noch so, und auch in Indien ist es noch so, dass es die Eltern bestimmen, dass die zusammen, wer da mit wem zusammenkommen soll, das hat wirtschaftlich andere Gründe. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, diese Paare finden schließlich und endlich doch auch zur Liebe, und die Scheidungsrate ist in Sri Lanka, ist es möglich, auch geschieden zu werden, ist nicht größer oder kleiner wie bei uns. Deswegen ist es offensichtlich so bei uns hier, dass die Liebe, also Jörg Willi schreibt in seinem Buch, bei den Paaren, bei denen das Miteinander funktioniert über Jahre und Jahrzehnte, dass sie von Liebe sprachen. Liebe auf den ersten Blick oder Liebe nach einer bestimmten Zeit. Keiner von denjenigen konnte aber sagen, was die Liebe ist. Ja? Ich weiß es auch nicht, aber ich möchte trotzdem versuchen, ein bisschen das zu erhellen. Nach meiner persönlichen Auffassung ist die Liebe ein Seinszustand, ein tiefer Seinszustand, und alles wird durch die Liebe bewegt. Aber um das konkret zu machen, nenne ich das, was zwischen den Paaren passiert, lieber Bindungsenergie. Das ist dieses, in Bayern sagt man so, und dann haben wir uns getroffen und dann waren wir zusammen eine Weile und dann hat es geschnackelt. Ja? Oder Heiratsinstitute machen es andersrum, die untersuchen die Horoskope und die Persönlichkeitsprofile und bringen die Leute zusammen. Und sie müssten eigentlich zusammenpassen, aber schnackelt nicht. Es kann sich aber auch entschnackeln. Mir hat einmal eine Patientin gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, und eines schönen Morgens werde ich wach und ich schaue zu meinem Mann, Ehebett, schaue zu meinem Mann rüber und habe mir die Frage gestellt, was mache ich hier? Dann hat es entschnackelt. Ja, sie hat dann noch eine Zeit lang, war sie noch eine Zeit lang in der Ehe, man gibt ja so schnell eine Ehe nicht auf, aber es ist früher oder später zur Trennung gekommen. Also ich nenne es Bindungsenergie. Und offensichtlich ist es so, dass diese Bindungsenergie nicht verfügbar ist. Wir können darüber nicht verfügen. Es gibt ja Paare, wer hat Angst vor Virginia Woolf, kennen Sie den Film? Ja, die hauen sich die Zähne ein sozusagen, die streiten sich, und die Hellinger würde sagen, die haben einen negativen Austausch, ist auch ein Austausch, tust du mir weh, tue ich dir auch weh, dann tue ich dir noch mehr weh, und so geht das hin und her. Ne? Wenn diese Paare dann zur Beratung kommen, dann schimpfen sie über den anderen, aber wehe, man versucht sozusagen an dieser Partnerschaft was zu verändern. Dann halten die zusammen wie Pech und Schwefel, ich sag's Ihnen. Also, wir bleiben zunächst mal bei dem Thema, was Paare zusammenbringt, und sprechen von der Liebe. Nun gibt es verschiedene Erscheinungsformen der Liebe. Gemeint ist,
zunächst mal bei Park.
Also das ist ein Selbstbildnis. Also seien Sie mir nicht böse, aber ich habe das nicht besser hingekriegt. Ne? Es ist schön farbig. Farbig sieht es schöner aus, aber was soll ich machen? Also lassen Sie uns das mal durchgehen und mal gucken, was in den Beziehungen vorhanden ist und wie das wirkt. Pragma wäre pragmatisch. Ne? Das sind die Leute, die zusammen sind, weil sie zusammen ein Geschäft haben. Ja? Die können sich aber auch nicht trennen oder Millionen zusammen haben, die irgendwas zusammen machen. Die etwas zusammen haben, ne? So ist nicht das Schlechteste. Aber das ist eine, wenn man das auf Ebenen übersetzt, von körperlicher Ebene, psychosozialer Ebene und geistiger Ebene, die sind eben pragmatisch körperlich. Die arbeiten miteinander, die tun was miteinander, die verdienen miteinander Geld und so weiter. Brauche ich nicht weiter erklären, okay? In jeder Ehe gibt es das. Ne? In jeder guten Partnerschaft gibt es diesen pragmatischen Teil auch. Den nennt man Arbeitsteilung. Ne? In meiner ersten war die Arbeitsteilung so, ich verdiene das Geld, meine Frau gibt es aus. Und ich wusste gar nicht, wie man das macht, Geld ausgeben. Ich konnte nur jemanden Scheck unterschreiben. Also das war fatal natürlich auf die Dauer, diese Arbeitsteilung. Dann eine weitere Seite, von der ich übrigens sehr viel halte, sagt man das Storge oder Storch oder Storg, wie sagt man das richtig? Storge, statt das Storge, das heißt Freundschaft. Also alle guten Beziehungen, die ich kenne, sind Freunde. Die Freundschaft, ja, als ein humanitärer Aspekt des Verstehens ist eine ganz wesentliche Basis. Und viele gute Ehen und viele gute Partnerschaften auf die Dauer, die ich kennengelernt habe, die hatten erst mit Freundschaft begonnen. Ich habe eine neue Frau, die sitzt dort. Und das Erste, was ich mit ihr ausprobiert habe, ob wir Freunde sind. Da hatte mir einer erzählt, er suchte sich eine neue Partnerin und dann ist er in den Amazonas-Urwald gegangen mit ihr. Ha? Unter Extrembedingungen, wollte gucken, ob die zusammenhalten. Dann lachen sie. Das habe ich mit ihr auch gemacht, nur nicht in Amazonas, wir waren in Honduras. Also wirklich gefährliche Geschichten, so ungefähr. Und das war tatsächlich so. Jetzt waren wir übrigens in Australien. Das ist, und dann haben wir festgestellt, oder ich habe festgestellt, wir haben miteinander festgestellt, dass wir uns aufeinander verlassen können. Ja, und wenn es ernst wird, dann sind wir füreinander da. Und das kommt dann wirklich darauf an, in solchen Extremsituationen. Es war eine ganz extreme Situation, ist uns dann noch in Griechenland passiert. Dann sind wir mit dem Schiff von Insel zu Insel gefahren und das Schiff ist auf einen Riff gefahren. Und wir wussten nicht, was da passiert. Es ist Gott sei Dank nicht umgekippt. Aber es gab so eine Rettungsgeschichte, ne? Haben sie mit den Rettungsbooten und so. Und dann haben wir wirklich, dann hat man gesehen, ne? Wer macht was. Er hatte mir erzählt, jemand im Himalaya, bei einer gefährlichen Situation, ist er einfach abgehauen. Und hat sie da alleine gelassen. Das ist nicht kameradschaftlich. Und das ist auch nicht freundschaftlich. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ist ganz wichtig. Natürlich, wir sind jetzt nicht gerade hier im Urwald oder so, aber es ist ein wichtiger Check, den wir innerlich immer machen. Wir gucken immer danach. Ne? Hast du mich jetzt alleine gelassen? Hast du mich stehen gelassen? Und so. Das Dritte wäre die Agape. Das ist die Hingabe. Die hingebende die Liebe, ja, als Hingabe, als menschliche, weitreichende Hingabe. Das ist schön und gut, aber das darf nicht einseitig sein. Ja, weil dann muss ein guter Austausch sein. Mal bin ich derjenige, der sich sozusagen opfernd, aufopfernd für dich hingibt. Aber wenn ich das dauernd mache, kriegt der andere ein schlechtes Gefühl. Na? Wenn, dann kann das sein, ich bin krank oder was weiß ich, meine Frau ist aufopfernd für mich und dann muss ich eine Gelegenheit haben, dass ich das wieder zurückgeben darf. Versteht ihr? Ja, weil sonst ist es interessant. Das ist das Thema, was der Hellinger immer gerne gesagt hat, das Geben und Nehmen. Das Geben und Nehmen muss in einer Partnerschaft ausgeglichen sein. Wer nur gibt oder nur nimmt, der verführt den anderen, dass er früher oder später Schuldgefühle bekommt. Und das kann nicht gut gehen. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir geben und nehmen. Ja? Ich liebe ihn ja und ich habe ihn ein Leben lang fürsorglichst betreut und alles für ihn getan. Alles. Und er hat gesagt, ich fand das zum Kotzen, wissen Sie. Es war schlimm. Wenn ich einmal irgendwie ein bisschen was machen wollte und dir was zurückgeben wollte, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht. Ja? Dann entsteht ein ganz unglückliches Gefälle. Eros. Die Erotik, ich möchte nicht sagen im Gegensatz zum Sex, die Erotik ist für mich, wenn die Bäume im Frühling blühen und die Bienchen. Aber nicht im Kindermärchen, nicht so wie Kindermärchen, sie befruchten, nicht kindermärchenmäßig. Ich meine das Ganze, ja, die Düfte, die Vögel, es ist eine Grundenergie, die Erotik. Und natürlich ist die Erotik zwischen zwei Menschen sehr wichtig. Ich halte es für eine ganz wichtige Kraft, dieses Erotische, was ja viele Spielarten hat, auch mit Flirten. Und das ist so diese Anziehung, die es da gibt. Ja? Sie verstehen, was ich meine. Und die Erotik, die Sexualität, ist nur ein Aspekt der Erotik. Ja, die Erotik ist auch eine existenzielle Grundenergie. Und wenn die Erotik geht, muss eine Ehe oder eine Partnerschaft nicht auseinandergehen, muss nicht. Aber es fehlt ihr dann etwas Spritziges, es fehlt irgendwie was, ja, eine wichtige Energie. Sie werden sehen, dass ich nicht sehr betont von der Sexualität sprechen werde. Das ist ja sowieso in aller Munde. Und die Frage ist, was die Sexualität in einer Partnerschaft bedeutet zwischen Mann und Frau. Und ich denke, oder ich habe die Erfahrung gemacht, sie verändert sich im Laufe des Lebens sehr. Ja, wobei, vielleicht etwas provokativ gesagt, wir tun so, als hätten wir die Sexualität zur Verfügung. Aber sie gehört uns nicht. Die Sexualität ist ein Phänomen des Lebens, ja, und wir drücken sie höchstens aus. Und das bedeutet, dass wir in der ersten Lebenshälfte mit unseren Partnern die Sexualität den Sinn hat, Leben weiterzugeben. Manchmal, ob wir wollen oder nicht. Manchmal kommt es aber auch nicht, obwohl wir wollen. Und wer von Ihnen eine längere Partnerschaft hat und etwas älter geworden ist, dann kriegt die Sexualität plötzlich einen tantrischen Anstrich. Und Tantra meint, sie gehört uns wieder nicht, sondern sie gehört wieder dem Leben und in diesem Falle der Ich-Aufgabe oder wenn man so will, einer Verschmelzung in einem höheren Sinne. Das heißt also, durch den Sinnesreiz Sexualität kann ich eine Ich-Entgrenzung erleben durch den Partner und eine Verschmelzung mit einem höheren Selbst. Das ist jetzt ein bisschen spirituell gesagt, entschuldigen Sie bitte, Aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das bedeutet, die Sexualität ist Träger der Intimität in der zweiten Lebenshälfte. Und die Intimität ist eine Grundvoraussetzung für die Vertrautheit. Und dafür werde ich nachher noch was sagen. Also, mit der Sexualität können wir in der zweiten Hälfte auch nicht machen, was wir wollen. Wir können das tun. Aber es ist klar, dass wir, wenn wir diese Intimität stören, indem wir einen anderen Sexualpartner haben, dann müssen wir wissen, dass wir die Vertrautheit riskieren. Und die Vertrautheit, wie gesagt, komme ich gleich nachher nochmal drauf, ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Ich will noch, auf Ludus möchte ich nicht groß eingehen, das ist diese spielerische, das Flirten, ja, Quatsch machen, das ist so, ja, die spielerische Liebe und die Mania, das ist die besitzergreifende Liebe, die leider sehr häufig vorgefunden wird. Und das hat wiederum mit den Mustern zu tun, die ich in der Kindheit gelernt habe, komme ich auch nachher nochmal drauf. Für mich kennen Sie Osho noch? Kennt jemand Osho noch? Nicht? Ja? Osho? Ehemals Bhagwan. Man kann ja von ihm denken, wie man möchte, aber das, was ich von ihm einmal gelesen habe, das hat mir sehr gut gefallen und vielleicht darf ich das vorlesen. Und weil hier sehr viel von dem steht, was ich meine. Die wahre Liebe ist kein Versuch, der Einsamkeit zu entkommen. Wie viele Paare, ja, sind zusammen, weil sie es Alleinsein nicht aushalten können. Die Frau hatte ganz schlimme Dinge in der Partnerschaft auf sich genommen, weil Alleinsein wäre für sie schlimmer gewesen. Es gibt Leute, die sagen, nur wenn du allein sein kannst, bist du partnerschaftsfähig. Solange du das nicht bist, ja, suchst du eine Ergänzung. Sie verwandelt das Gefühl der Isolation in ein bewusstes Annehmen des Alleinseins. Wenn du den anderen liebst, versuchst du nicht, ihn zu ergänzen oder ihn durch deine Anwesenheit zu ändern. Du hilfst ihm nur dabei, sein eigenes Sein so vollständig zu entdecken, dass er auch ohne dich auskommen kann. Erst wenn man total frei ist, ist der wirkliche Austausch möglich. Dann gibt man nichts mehr aus Bedürfnis oder weil der Vertrag es so will, sondern man gibt, weil das Dasein überfließt und weil man es liebt, zu geben. Liebe akzeptiert und verstärkt die Freiheit des anderen. Alles, was die Freiheit zerstört, ist nicht Liebe. Wenn die Liebe zugrunde geht, wird sie zu besitzen wollen. Eifersucht, Machtkampf, Herrschsucht und Manipulation. Wenn die Liebe wirklich lebt, wird sie zur absoluten Freiheit. Und diese Liebe beginnt damit, dass du dich selbst liebst. Lass los, lass kommen, was will. Das ist wirklich wahr. In den Partner, bei den Paargesprächen wird mir immer deutlicher, dass ein Mensch, der nur sich selbst akzeptiert und liebt, nicht im egoistischen Sinne, überhaupt fähig ist, einen anderen Menschen zu lieben. Sei in der Liebe nicht Bettler, sei Kaiser, gib und du wirst tausendfach zurückbekommen. Wenn du vom anderen etwas erwartest, dann manipulierst du ihn und wenn man sich manipuliert fühlt, möchte man sich auflehnen. Denn jede Forderung ist ein Verbrechen gegen dich. Deine Freiheit wird dadurch beschmutzt. Du bist dann nicht mehr geheiligt, du bist nicht mehr hier und jetzt um deiner selbst willen da, sondern du wirst wie eine Sache benutzt. Es ist das Unnatürlichste von der Welt, jemanden so zu manipulieren. Jedes Wesen ist um seiner selbst willen da. Du bist nicht dazu hier, den Wünschen anderer zu entsprechen und Liebe auch nicht aus dem Bedürfnis, sondern aus dem Geben und dem Nehmen. Deine Liebe darf für den anderen nicht zu einem Gefängnis werden. Für mich ein sehr beeindruckender Text. Nun möchte ich das Thema der Liebe verlassen und mich dem Systemischen zuwenden. Vielleicht darf ich dann auch zunächst einmal zitieren. Das ist aus einem Artikel hier aus der Psychologie heute. Und da ich das nicht besser darstellen kann, gestatte ich mir auch das vorzulesen. Dazu: Also auf dieses Bild gibt es Copyright, ne? Das habe ich gemacht. Leg ich dieses Bild dort auf? Oder vielleicht erkläre ich das erst, bis ich das dann vorlese. Das wäre jetzt der systemische Ansatz. Ich bin die Tage mal gefragt worden, was ist eigentlich ein erwachsener Mensch? Und ich habe gesagt, ein erwachsener Mensch ist jemand, der sich selbst hier Mann und Frau ist oder auch Vater und Mutter und sein eigenes inneres Kind, Eltern seines eigenen inneren Kindes. Und bis dahin haben wir einen sehr langen Weg. Dieser Weg beginnt bei Vater und Mutter in unserer Kindheit. Das ist das, was ich mit der Aufstellungsarbeit rauskriegen möchte. Und es gibt keine andere Methode bisher, die auf eine so schnelle Art und Weise diese komplexen Zusammenhänge erlebbar macht. Und mit dieser Aufstellung, das habe ich am Anfang erwähnt, ja, zeige ich auf, A, das Modell der Eltern, auch das Beziehungsmodell der Eltern, wie sie zusammen waren oder auch nicht zusammen waren. Das Vorbild der Eltern, also für die Männer der Vater. Ich freue mich übrigens, dass so viele Männer hier sind, muss ich wirklich sagen. Bei den Seminaren sind da nur 4, ne? Oder so. Was ging uns das nicht an? Nach dem Motto, dieses Ganze mit Paare und Familie, das ist eine Sache der Frauen, das ist Psycho. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist Zitat. Scheiße, das interessiert mich doch nicht. Ich habe in der Welt große Dinge zu tun. Und das ist viel wichtiger. Und die Frauen kommen. Aber das ist nicht wahr. Also wenn ich von diesem neuen Modell ausgehe, und das sieht man auch bei der Aufstellungsfeier, der Vater ist wesentlich. Es gibt leider jetzt erst eine beginnende Vaterforschung. Und in diesem Modell, da muss ich ein paar Sachen sagen, also Sie haben verstanden, in dieser Aufstellungsarbeit kann man erkennen, wie ich in Bezug zu Vater und Mutter bin, ja, wie die Beziehungsenergien untereinander waren, auch zu den Geschwistern. Und hierzu muss ich ganz was Wichtiges vorher sagen. Wir haben systemisch gesehen natürlich auch eine Entwicklungsgeschichte. Diese geht so. Wir kommen natürlich alle von Mama. Also wir sind zunächst mal alle, ja, im intensivsten Einflussbereich von Mama. Hier in diesem Psychologie heute ist ein Artikel drin, wir vergessen nichts. Also ich will jetzt nicht auf die intrauterine Forschung eingehen, sonst würden wir übermorgen noch hier sitzen, aber da entsteht schon Beziehung, sondern dann erst, wenn die sogenannte psychische Geburt geschieht. Mit der realen körperlichen Geburt ist die psychische nicht vollendet. Wenn Sie eine Mami mit ihrem kleinen Baby sehen oder wenn Sie Vater von so einem Paar sind, dann merken Sie, da kommen Sie nicht dran als Mann. Die zwei sind da irgendwie am Nuscheln und Tuscheln und die haben eine gemeinsame Welt. Und das nennt man auch tatsächlich dann eine Mutter-Kind-Monade. Ja, es ist eine Mutter-Kind-Einheit, das ist nun mal so. Und das Kind nimmt mit allen Poren seiner Seele und seines Körpers und seinem Gemüt die Welt der Mutter auf. Erst später kommt es zu einer Mutter-Kind-Diade. Das bedeutet, das Kind kann sich von der Mutter objektsubjektiv unterscheiden. Aber auch das ist noch eine Mutter-Kind-Einheit. Wenn Sie mal zuschauen, hier auf der Parkbank jetzt vielleicht Mama, kleiner Junge ist 2 Jahre alt, ne? Dann geht er eine bestimmte Strecke oder 1,5 Jahre geht er eine Strecke von Mama weg. Und das heißt, es gibt eine natürliche Grenze, da geht er wieder zurück. Da guckt er, ob Mama guckt. Ne? Und früher hatte meine Frau immer gesagt, meine erste Frau mit dem Kind, musst du aufpassen, du brauchst keine Angst zu haben. Hast du nicht gemerkt, der traut sich nicht weiter als 10 Meter. Das ist das Ende seiner Welt. Ne? In dieser Diade. Das ist eine Mutter-Kind-Diade. Wer, und das ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Thema in der Paartherapie, als Sohn bei der Mutter stehen bleibt, in der Monade, führt zu schweren psychischen Störungen. In der Diade ist er ein Muttersohn. Er ist vom Weiblichen überschwemmt. Er ist ein sehr intuitiver Typ, ja, aber es fehlt ihm eine Kraft. Erst die Triangulierung, wie wir das nennen, also der Schritt zum Vater, macht ihn zum Mann. Das hört sich jetzt ziemlich schematisch an, aber in der Aufstellungsarbeit mache ich das so, die ungetrennten Jungs trenne ich von Mama und lasse sie zum Papa bzw. zu den Männern kommen und ich stelle die Männer hinter sie, damit sie das Gefühl haben, was Mannsein ist. Und ich war lange in einer Psychoanalyse und die Therapeutin hat immer zu mir gesagt, du bist kein Mann und so. Ich habe gesagt, was will die denn eigentlich? Ich habe doch Sex. Ich habe ein Haus gebaut, ich habe einen Sohn und einen Baum gepflanzt. Das muss man ja als Mann sozusagen machen. Ich habe nicht wirklich gemeint, was sie meint. Wirklich nicht. Die ganze Zeit nicht. Bis ich später in einer Männergruppe war und dann die Kraft der Männer hinter mir gespürt habe, musste ich sehr weinen. Weil ich dann auf einmal begriffen habe, was sie meint. Und mein Schicksal ist, dass mein Vater an Kriegsfolgen früh gestorben ist und ich als Junge so gesehen ein Muttersohn war. Nur hatte ich Gott sei Dank eine Mutter, die immer gesagt, hau ab. Ne? Die hat immer gesagt, hau ab. Ein bisschen grob, aber sie hatte recht gehabt irgendwie. Ne? Schlimm wird es, wenn Mann und Frau als Paar nicht vollzogen sind. Ja, in der Aufstellungsarbeit ist es so, der Mann steht dort und die Frau steht dort. Sie stehen nicht beieinander. Und dann ist das so, dass der Platz, der männliche Platz an der Seite der Mama und der weibliche Platz an der Seite des Papas frei ist. Und in Familien ist das so, ein Familiensystem ist wie ein ganzheitliches System. Wenn es ein Vakuum gibt, geht einer hin und muss das ausfüllen. Also bleibt der Sohn an der Seite der Mama stehen. Die Geschichte von der Tochter erzähle ich gleich nochmal. Ne? Er wird nicht nur ein Muttersohn, sondern er wird auch Ersatzvater. Er wird auch Ersatzmann. Was natürlich so einem Jungen zunächst mal eine geniale Größe gibt. Er ist größer wie Papa. Aber es führt zu einer schweren narzisstischen Störung. Und Narzissmus, haben Sie schon gehört? Ja, das sind die in sich selbst Verschlossenen. Er rettet sich, indem er zumacht, indem er sich abschirmt. Es geht nicht anders. Und er sitzt dann in einer Höhle und verwechselt die Bilder, die grandiosen Bilder an der Höhleninnenwand mit seiner Wirklichkeit. Er ist nie vom Vater real ausgestrahlt worden. Dasselbe passiert mit der Tochter. Wenn die Tochter bei der Mama bleibt, ja, ob in der Monade oder Diade, dann bleibt sie eine Muttertochter. Das ist eine fatale Geschichte, das ist fast unlösbar. Sie hofft, wenn die Mutter stirbt, wird sie von ihr wegkommen, ist nicht wahr? Dieses ist eine hochambivalente Beziehungsverhältnis, von ich liebe dich und ich hasse dich oder anders, ich verschlinge dich und kotze dich aus. Das ist, Das sage ich deswegen, weil das dann später übertragen wird. Sie wird eine Mutter-Tochter. Auch sie muss zum Vater, um dort, das in dieser Triangulierung geschieht die Abnabelung, dann sozusagen den Vater, das Männliche, zu erleben. Wenn sie aber beim Vater stehen bleibt, wird sie eine Vatertochter. Das heißt, sie wird vom Männlichen überschwemmt. Und sie übernimmt die Rolle der Mutter, auch erotisch, an der Seite des Vaters, was auch für sie fatale Folgen hat. Also, wenn ein Paar zu mir kommt, werde ich immer untersuchen, was ist da passiert. Sind diese Entwicklungsschritte vollstreckt? Sie können sehr häufig sehen, dass ein Muttersohn eine Vatertochter heiratet. Dann hat sie die Hosen an, ja, und er ist das sensible Öfchen, wie man so schön sagt. Ja, mein Sohn hat immer gesagt, Papa, du bist irgendwie so dieses warme Öfchen bei uns zu Hause. Das geht relativ lange gut, ja, das geht so bis zur Lebensmitte etwa gut, wird dann auf die Kinder weiter übertragen, aber in der Lebensmitte erwacht dann sehr häufig bei ihr, meistens bei ihr, die innere Frau, und sie stellt dann fest, ich habe ja eigentlich einen kleinen Jungen an meiner Seite und keinen Mann. Sie weiß allerdings nicht genau, was das ist, und sie kann das auch schlecht erklären, und sie sagt, sie fängt an zu streiten und zu zanken und zu tun und zu machen. Ja? Und erst eine Aufklärung über so eine Arbeit kann da Klarheit schaffen. Und umgekehrt. Ja? Und daran sehe ich aber, dass dieser Weg, ja, durch Agape, Caritas habe ich hier noch dazu genommen, ja, Sex, Eros, dass dieser Weg als Mann und Frau, auf dieser Wegstrecke sind wir uns dann Spiegel. Natürlich gibt es über das, was ich jetzt gerade gesagt habe, noch vieles anderes darüber hinaus an Konstellationen, ja, und an Miteinander. Aber dieses ist ein sehr, sehr wichtiges Phänomen, was man sehr früh beobachten kann. Natürlich lernen wir an der Seite unserer Eltern viele andere Dinge auch. Jetzt darf ich vielleicht das vorlesen, was ich vorher schon vorlesen wollte. Man mag Platons Parabel von den zwei Menschenhälften, die sich verloren haben und wiederfinden, als romantisch abtun und sich abgeklärt über die große Liebe äußern. Wir suchen dennoch alle in unseren Liebesbeziehungen nach dem Menschen, der zu uns passt. Wen wir als passend wahrnehmen, hängt dabei weniger vom Schicksal, vom Zufall oder von der Fügung ab, wie wir vielleicht gerne glauben wollen, sondern der berühmte Funke, der uns entflammt, entspringt, vor allem aus unserer Lebensgeschichte. Welchen Mann, welche Frau wir uns als Partner aus vielen möglichen Menschen auswählen, wird deutlich von den Erfahrungen beeinflusst, die wir bis zu diesem Zeitpunkt in unseren Familien mit Gleichaltrigen, in Freundschaften und ersten Liebesbeziehungen sammeln konnten. Ich habe klar in meiner ersten Ehe, und das habe ich später erst klar gekriegt, meine Mutter geheiratet. Wobei es dann die Frage ist, war sie der Typ meiner Mutter? Oder habe ich so lange an ihr rumgebastelt, dass sie bis sie meine Mutter war? Das weiß ich nicht ganz genau. Ich habe sie nach meinem Bild erschaffen. Der französische Paartherapeut Lemaire behauptet sogar, dass am meisten charakteristische Symptom eines Menschen in der Wahl seines Partners bestehe. Ein Symptom, das erkennen lässt, welche Wünsche wir an die oder den Auserwählten richten, welche Bedürfnisse wir erfüllen, welche Defizite wir ausgeglichen haben wollen. Das stimmt. Also die erste Partnerschaft ist wirklich, weil wir geprägt sind von den Bildern. Wir können ja gar nicht anders, das ist ja logisch, das sind ja Muster. Und wir bringen natürlich aus dieser Urprägung hier unten vorwiegend Mängel mit. Also das heißt, die erste Partnerschaft ist nicht wirklich von Liebe gesteuert, sondern vom Mangel. Und wir wünschen uns von dem Partner eine Erlösung. Nun ist das ja so, dass Mann und Frau, wenn diese Geschichte hier stimmt, sich erlösen sollen. Aber es gibt Dinge, die wir selbst erlösen müssen. Wenn wir diese Erlösungswünsche, ja, die Mängel aus der Kindheit auf den Partner projizieren, dann will der das nicht. Ja? Weil ich will ja nicht dein Papa sein. Ich will ja nicht von morgens bis abends, was weiß ich, deinen unerfüllten Papa-Wunsch sein oder Mama-Wunsch, sondern ich will dein Partner sein. Damit wird die Partnerwahl auch zu einem Symptom, in dem mögliche Konflikte, die früher oder später auftauchen, erkennbar werden. Und da sage ich den Paaren oft, ist die Liebe die größte Herausforderung, die es überhaupt gibt. Weil der Liebende, bewusst oder unbewusst, den anderen erkennt. Ich sehe deine Defekte, und die Liebe ist eine Herausforderung, insofern keiner kann doch, das wissen doch die meisten von Ihnen, die in Partnerschaften sind, waren oder sonst was, keiner kann doch deine Knöpfchen so drücken wie den du liebst. Der den du liebst, ist der Experte und komischerweise kann der das auch am besten. Ne? Der kennt dein Knöpfchen. Batsch. Und dann geht wieder dasselbe Theater los. Ne? Weil wir uns in diesem Moment wirklich Spiegel sind. Und dieser Spiegel ist aber eine unglaubliche Herausforderung. Manchmal lasse ich beim Abschied die Leute sagen, ich danke dir für die Partnerschaft. Ich danke dir für das Gute und das Schlimme. Denn auch das Schlimme hat mich weitergebracht. Ich durfte durch dich etwas erfahren, was ich ohne dich nicht erfahren hätte. Oder wie es einer mal gesagt hat, mit dir habe ich Probleme oder durch dich habe ich Probleme, die ich alleine nie hätte. Okay. Der Text geht weiter. In einer Zeit, in der immer mehr Familien vor dem Scheidungsrichter ziehen, in der Trennungen inzwischen normaler geworden sind als stabile Beziehungen, wird die Frage nach dem Symptom und damit nach dem Warum des Scheiterns immer wichtiger. Nicht nur Familienpolitiker, die sich aus vordergründigen Motiven um den Zerfall der Familie sorgen, auch Familientherapeuten versuchen Antworten zu finden. Sie interessieren sich dabei vor allem für die Frage, welche familiären Leitbilder die Wahl des Partners beeinflussen und inwieweit sie für das Scheitern von Beziehungen verantwortlich gemacht werden können. Deswegen auch mein Ansatz. Ja. Interessant ist, dass man das geschichtlich wohl unterscheiden kann. Es ist tatsächlich so, dass wir bis etwa der Lebensmitte die gelernten Muster aneinander haben, ich sag mal einfach so haben, und das zwischen 35, kann natürlich auch zu einer anderen Zeit sein, auch später, wach werden und auf einmal kommen wir dahinter, was wir da machen eigentlich. Ja, und ich bin der Meinung, ohne so eine Aufstellungsarbeit kommen wir nicht weiter, wir müssen das klar kriegen. Das scheint so zu sein, das ist jetzt meine Vermutung, dass Menschen, es ist noch nicht so lange her, im Prinzip zwischen 45 und 50 gestorben sind. Dann hatten sie diese Tradition, die Familientradition weitergegeben und fertig. Ja? Aber heute werden die Menschen älter. Und dadurch, dass wir auch älter werden, scheint es so zu sein, dass wir in eine andere Phase unserer Beziehung kommen, in eine andere Reifungsphase. Und dann wird dieses Thema nochmal ganz evident, ganz vordergründig. Wir fangen nochmal an, unsere Beziehung zu hinterfragen. Wir machen nochmal eine Bilanz, auch unsere Beziehung bis dahin. Wir gucken nochmal, unsere Bedürfnisse verändern sich. Ja, manche Dinge brauchen wir nicht mehr so, wie sie waren. Wir wollen tiefer gehen. Es kommt vielleicht Spiritualität auf, es kommen andere Bedürfnisse und Anforderungen an den Partner. Und für mich ist das sehr häufig auch eine Zeit, wo wir noch einmal zurückschauen auf unsere Prägungen und auf die Muster, die wir mitbekommen haben, um von hier aus eine manchmal sogar vollkommen neue Basis zu schaffen, ja, ein neues Wir zu erschaffen. Ich gehe bei der Betrachtung einer Partnerschaft immer davon aus, dass es ein Wir gibt. Das ist sozusagen der Schnitt zwischen den beiden jeweiligen Ich und Du. Und natürlich ist es so, dass für dieses Wir, also da, wo sich Partnerschaft verwirklicht oder Wirklichkeit wird, dass aus diesem Modell heraus beide zuständig sind. Das Wir ist immer ein Beitrag beider. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich erst mit ihr spreche und dann mit ihm spreche. So, das sind die einzelnen Welten. Und dann gucke ich, es ist manchmal sehr interessant, ne, wie die sich verändern, wenn die zusammen sind. Und ich versuche auch wirklich modellhaft sozusagen das Wir zu sein und mir dann vorzustellen, ja, wie es dem Wir dieser beiden Menschen geht. Ohne Wertung. Ja, weil ich versuchen möchte, dann sozusagen den Beitrag des einen oder des anderen ohne Wertung zu analysieren und zu gucken, ob das Wir noch dem entspricht, was sich beide wünschten. Ja? Und da geht es nicht darum, wenn du und Jörg Willi hatte dieses Bild von der Schaukel, ja, der eine sitzt da unten und der andere sitzt dort oben, kennen sich noch als Kinder. Wenn du nichts machst, kann ich auch nichts machen. Der eine sitzt da oben, du musst was machen, nein, du musst was machen. In diese Stagnation, in diese Polarisierung, in eine extreme Polarisierung kommen viele Paare in dieser Zeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, das Interessante ist, das, was sie ursprünglich angezogen hat, ja, immer so, ich habe es an ihm geliebt, weil er so ruhig war. Der geht mir auf die Nerven, der hört überhaupt nichts an, der bringt überhaupt nichts mehr raus. Ach, und ich fand das so toll an ihr, sie war so lebendig immer, ne? Oh Gott, immer quatschen und ich habe keine Lust zum Quatschen. Ist ein einfaches Beispiel, aber Sie wissen, was ich meine, ja? Das, was man den anderen geliebt hat, wird auf einmal zum Schrecken. Na, und dann sitzen sie da, wenn der nichts macht, wenn die nicht, hat er gesagt, der kommt zum Paargespräch, kommt dann nächste Woche zum Paargespräch. Und wenn der sich nicht rührt und nichts für sich macht, dann, und ich mache immer alles alleine hier. Aber in Wirklichkeit bedingt es sich, bitteschön, immer gegenseitig. Wirklich, ich schwöre es Ihnen. Dazu gehört natürlich schon ein etwas reiferer Zustand des Bewusstseins, weil bis dahin nennt man das ein projektives Bewusstsein. Ja, das heißt also, ich sehe, wie heißt es so schön, ich sehe den Balken, ich sehe den Splitter in deinem Auge, eh wie den Balken hier. Ne? Also meine wichtigste Aufgabe ist dann zu sagen, hey, merkst du gar nicht, wenn du so viel Raum nimmst, ja, dass der andere gar keine Chance hat, der ist da hinten an die Wand geklatscht. Also ich versuche über dieses Mir-Modell, das hat sich sehr bewährt, beiden zu erklären, ja, was ihr Beitrag ist. Und natürlich ist dieser Beitrag bis dahin oft unbewusst, deswegen diese Aufstellungsarbeit. Ja, dass es nochmal eine Möglichkeit gibt, sich das anzuschauen und diesen eigenen Beitrag zu verstehen. Denn die meisten Ehen, die aus meiner Sicht heute scheitern, das ist eine sehr tragische Angelegenheit. Sehr tragisch. Ja? Sie haben sich aneinander oft nicht erfüllt. Sie gehen auseinander, aber nicht, weil es erfüllt ist, sondern weil es nicht erfüllt ist. Und sie glauben, beim nächsten Partner wird alles wieder gut. Ja? Das stimmt aber nicht. Ja, wenn man das weitermacht und dann auch weiter verfolgt, dann gibt es die berühmte Phase der Verliebtheit. Ne? In der Verliebtheit ist ja alles irgendwie rosig, aber man kann darauf warten, ne? Dass sich dieselben Muster und dieselben Probleme reinstitutionalisieren. Es sei denn, man macht das so wie ich, ne? 10 Jahre zwischen Trennung und neuer Partnerin, viele Ausstellungen, immer geguckt und so weiter. Und dazwischen habe ich eine Freundschaft mit meiner Oma gehabt, also nicht mit meiner Oma, sondern die war meine Oma, da habe ich eine Freundschaft mit einer Frau gehabt, die meine Schwester war. Ich habe also im Endeffekt alle Frauen in meiner Familie in den jeweiligen Freundinnen ausprobiert. Und jetzt, glaube ich, habe ich eine Frau, die mit keinen der Frauen in meiner Familie was zu tun hat, glaube ich. Ja.
Aber Sie können ja gucken, ne? Sie können ja selber gucken, wenn Sie auf die Partnerin schauen, wirklich gucken so. Ja, und das ist das Problem.
Ich wundere mich ja, dass wir uns als Menschen überhaupt wirklich sehen. Ja, weil es ist ganz evident, ganz deutlich, dass wir im Prinzip immer nur durch diese Brillen schauen. Ja? Dann sagte sie, ging es wieder der übliche Streit los, das kennen Sie ja, ne? Sie sagt A, dann sagt er B und dann gibt es so, ich weiß, jetzt gibt es wieder Streit, habe ich in meiner ersten Ehe gesagt, ich höre jetzt auf, aber es ging nicht, es ging weiter. Ne? Das Drama hat sich wieder abgespielt, die Inszenierung. Ne? Die Gestaltleute, so, sie sagen, das Skript, ne? Das ist immer ein Skript. Wie heißt das Stück? Ne? Das heißt nicht, wie ist deine Beziehung, sondern wie heißt das Stück, in dem du Beziehung bist. Ne? Wie heißt dein Drama? Die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von Hänsel und Gretel oder sowas. Aber nicht Partnerschaft. Also mich wundert es eigentlich, dass es uns tatsächlich gelingt, durch einen Reifungsprozess den anderen als solches zu sehen und nicht mit der Brille, die wir seit Kindestagen aufhaben. Dass am Anfang habe ich zu meiner jetzigen Frau gesagt, aber da hat mir schon zig Aufstellungen gemacht, so rum mit der Schwester, ohne Schwester, mit Bruder und so. Also von allen Seiten angeguckt, also nach dem Abenteuer, nachdem wir die Freundschaft erlebt haben, haben wir die Aufstellung gemacht, von allen Seiten.
Und nach diesen Aufstellungen habe ich immer zu ihr gesagt, wenn der Streit wieder losgehen sollte, bitte verwechsel mich nicht mit deinem Vater. Weil jetzt wusste ich genau, wie der Vater ist. Ne? Und ich habe gespürt, wenn ich in diesen Sog reinkam. Ja, das wäre eigentlich, ja, nein, das ist eigentlich schon das Wesentliche, was ich so, ist das in Ordnung? Ja? Vielleicht noch eins, das ist ganz wichtig, eins fällt mir noch ein, weil ich gerade hier in meinem Sauhaufen da auch sehe, dass es auch hier noch rumliegt. Also eine wesentliche Mitteilung möchte ich noch machen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich so ein Schaubild dafür habe. Ich hatte ja schon angedeutet, ein sehr wesentlicher Punkt der Beziehung ist die Vertrautheit. Und diese Vertrautheit hat mehrere Standpunkte oder sind ein paar wichtige Dinge, die Vertrautheit bedingen. Ein wesentlicher Punkt der Vertrautheit ist ja die Fähigkeit, emotional zu sein und sich emotional auszutauschen. Wenn ich Wut habe, habe ich Wut. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Wenn ich Scham und Schuldgefühle habe, es ist wichtig, wenn mein Partner das spürt. Und Vertrautheit entsteht dadurch, dass ich sage, ja, stimmt. Nur ist es so, ihr Frauen dürft Angst haben, aber nicht wütend sein. Dann seid ihr wütend, Oder er signalisiert Angst, oh, ist wieder so schlimm und so weiter. Und wir Männer spüren aber dahinter, der Originalton ist Wut. Und umgekehrt, wir sind wütend als Männer und darunter ist Angst. Das heißt, Vertrautheit hat damit zu tun, dass Gefühle auch wirklich kommuniziert werden. Ja, das hat was mit authentisch sein im Bereich von Gefühlen zu tun. Das hat mit emotionaler Intelligenz was zu tun. Jungs, das sage ich jetzt zu den Jungs. Ne? Die Frauen sind emotional intelligent, weil sie das gelernt haben, und wir nicht. Uns hat man davon abgeschnitten. Und da gibt es viele, ja, da gibt es kein Vertrautheit drauf geben. Er versteht mich nicht. Ja, ich empfinde das. Empfindest du das auch? Ach, jetzt red doch nicht. Was machst du denn da? In meiner ersten Ehe war das so. Also Gefühle und Empfindungen. Ne? War man in einer Party, hat sie gesagt, hast du gemerkt, wie die zwei da? Ach, komm, hör auf, ich habe gar nichts gemerkt. Ne? Also, der erste Punkt ist, Vertrautheit entsteht, dass ich das Gefühl habe, dass meine Gefühle und die Gefühle des anderen auch in Resonanz sind. Das hat was mit Resonanzphänomenen zu tun. Ich muss wissen, ob du das genauso empfindest und genauso spürst und dieselbe Gefühle hast, ja? Als Spiegel und als Miteinander. Zur Vertrautheit gehört aber auch, dass wir in einem ähnlichen Wertesystem sind. Ich muss doch das hier haben. Und mit Wertesystem meine ich, dass mein Gewissen und dein Gewissen ähnlich funktionieren. Ich möchte das erklären. Die erste Stufe des moralischen Urteils basiert als erste Ebene auf Selbstinteresse. Und das heißt, die erste Stufe ist, ich handle, weil ich Angst vor Strafe habe. Jeder von Ihnen kann jetzt nachgucken, wo er da steht. Das zweite, zur ersten Phase gehören, ist, ich strebe nach Lob. Das heißt, meine Gewissenskontrollen funktionieren über Angst vor Strafe oder Lob. In der zweiten Ebene, nennt man es sozialen Regeln, strebe ich nach sozialer Anerkennung und ich richte mich nach den kollektiven, derzeit herrschenden Gesetzmäßigkeiten. Und in der dritten Stufe, das ist die Ebene der abstrakten Ideale, bin ich nur noch meinen inneren Strebungen verpflichtet, im Sinne von stimmig und nicht stimmig, und ich richte mich nach universalen Normen. Soweit, so gut. Sie können leicht nachvollziehen, wenn der Partner noch in der Stufe ist, wo es um Anerkennung, um Lob oder Angst vor Strafe geht, dass er in einem anderen Wertesystem lebt wie ich. Wenn ich in dieser Stufe von inneren Verpflichtungen bin. Daraus ergibt sich nämlich, je nach, wenn beide im selben System sind, ist das okay. Man versteht sich. Wenn man aber in unterschiedlichen Systemen ist, ergibt sich sehr häufig, dass der eine den anderen erziehen will oder sogar muss oder glaubt, erziehen zu müssen. Ja? Und das zerstört auch Vertrautheit. Das ist etwas, was ich erst in der letzten Zeit entdeckt habe. Deswegen frage ich mich immer, die Tiefenpsychologen nennen es ja das sogenannte Über-Ich, ja, oder das, die Ich-Ideale. Wenn die Ich-Ideale der Einzelnen nicht korrespondieren, ja, dann wird es auch sehr, sehr schwierig. Und dann geht die Zankerei bei der Erziehung der Kinder los. Können Sie sich vorstellen, ne? Der eine sagt, das muss man doch machen. Und der andere sagt, wer weiß. Und dann ist auch ein großes Störfeld da. Damit möchte ich es jetzt Himmel wirklich lassen, oder? Ja? Okay. Dankeschön. Ah, nein, eins. Da will ich eins noch. Ich habe eine ganz schöne Geschichte gehört. Darf ich sie noch vorlesen? Es ist jetzt, Vielleicht kennen Sie die. Ein alter Cherokee lehrte seinen Enkelsohn die Dinge des Lebens. Und er sagte zu ihm, es findet ein Krieg in mir statt, ein schlimmer Krieg zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf repräsentiert Angst, Wut, Neid, Sorge, Schmerz, Enttäuschung, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Schuld, Ressentiments, Minderwertigkeitsgefühle, Lügen, falscher Stolz, Überlegenheitsgefühle und Ego. Der andere steht für Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Teilen, Klarheit, Demut, Freundlichkeit, Wohlwollen, Freundschaft, Empathie, Großzügigkeit, Wahrheit, Erbarmen und Vertrauen. Der alte Mann schaute das Kind mit großen, freundlichen und staunenden Augen an. Dieser selbe Kampf ist auch in dir, mein Kind. Ja, eigentlich in jedem Menschen. Der Junge, oder das Mädchen, dachte eine Weile nach und dann fragte er den Großvater, welcher Wolf wird denn gewinnen? Der alte Cherokee antwortete, der, den du fütterst. Jetzt sind wir schon.